Dankeschön für diesen schon israelisch bezogenen oder Israel bezogenen Lobpreis, den wir hatten. Wir erwarten den Herrn Jesus zu kommen, zu dem Zeitpunkt, den Gott dafür festgesetzt hat. Amen. Und ihr erwartet einen neuen Pastor. Kommt auch bald. Die Zeit ist festgesetzt. Ich kann leider an dem Tag nicht kommen, weil ich komme ja vom anderen Stern. Ich komme aus Hessen. Der Ruhemonat, der war schon bei uns. Das war der letzte, der Juli. So, bei uns ist schon wieder Unruhe im Land. Und dann haben wir schon wieder Herbstferien, wenn euer Pastor kommt. So, gehen wir schon wieder in die Ruhe. Aber ich freue mich sehr, dass der Tobias zu euch kommt. Ich kenne ihn ja noch nicht, aber ich darf ihn schon mal so nennen. Das freut mich. Und der bringt ja auch noch gleich 4 Kinder mit. Noch mehr Trubel. Und euer kleiner Jonathan, wenn der seinen Schlips noch frei hat, dann kann ich mich damit bestücken hier. Aber vielleicht geht es auch so heute. Ja, ich habe mich auch entsprechend schon so ein bisschen gekleidet. Nur ich merke, mein Blau ist nicht blau genug. Ja. Für Israel, aber ihr seht das schon ein bisschen an meiner Kleidung. Ich finde es toll, wie eure Gemeinde sich auch hier entwickelt, drüben das Gebäude gekauft, der Zaun ist abgerissen, da war doch mal was dazwischen. So, die Erweiterung ist spürbar, schön euch zu sehen und auch, dass ihr tauft am kommenden Sonntag, Halleluja, das ist immer das ist das größte Fest, was die Gemeinde feiern kann. So, heute ist Israel-Sonntag und ich möchte sprechen über das Thema, welche Bedeutung das für uns hat. Wir denken heute daran, dass Gott ein Volk erwählt hat. Im Alten Testament lesen wir davon. Und das Alte Testament ist doch 3/4 der Bibel. Ja, ich habe mal gelernt, schlag die Bibel irgendwo in der Mitte auf, da kommst du bei den Psalmen raus. Aber du musst ganz schön weit nach hinten blättern. Dann kommt die Erfüllung von dem, was im Alten Testament vorausgesagt ist, Jesus, 1/4, das uns dann davon berichtet. Und wir wollen uns heute die Rolle Israels anschauen und in den Fokus nehmen. Und ich habe auch ein Buch mitgebracht, daraus werde ich 3 kurze Geschichten erzählen, voller Witz und Weisheit, denn die Juden sind ja auch ein lustiges Volk. Ja? Also sie haben auch einen speziellen Humor und den möchte ich uns damit auch so ein bisschen weitergeben. Ich habe schon herzhaft gelacht über dieses Buch. Da ist folgende Geschichte drin notiert und ich habe sie, was die Namen der Präsidenten angeht, mal auf den neuesten Stand gebracht, wobei der eine, der russische, den gibt es schon länger, der steht auch hier. Russlands Präsident Putin ist auf Staatsbesuch in den USA. Auf dem Schreibtisch des amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus fällt ihm ein goldenes Telefon auf. Das ist mein direkter Draht zu Gott, erklärt Donald Trump. Putin, mehr zweifelnd als staunend, darf ich mal? Aber gern. Putin spricht eine gute halbe Stunde mit Gott. Dann fragt er den amerikanischen Präsidenten nach dem Preis, $1,000. Putin ist verwundert, aber bezahlt. Einige Tage später führt ihn seine Reise nach Israel. Im Büro des Ministerpräsidenten sieht er auf dem Schreibtisch ein goldenes Telefon. Das ist ihr direkter Draht zu Gott, meint er lächelnd. Darf ich mal kurz?
Bitte.
Putin spricht nun über eine ganze Stunde mit Gott. Besorgt fragt er nach den Gebühren. 50 Cent, meint der Israeli. Putin erstaunt. In Amerika habe ich für ein viel kürzeres Telefonat eine Riesensumme bezahlt. Der Ministerpräsident, das ist erklärlich. Hier ist es ein Ortsgespräch. Wir wollen heute den Blick auf Israel werfen und wollen dieses Volk lieb gewinnen. Ich merke schon, bei euch gibt es einige, die das Volk Israel schon besonders lieb haben oder das besonders in ihrem Fokus haben. Solche gibt es in jeder Gemeinde. Normalerweise. Aber es gibt auch eine große Menge von Menschen und ich bin ganz offen zu euch, zu denen gehöre eher ich. So, ihr Israel-Fans, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht überschwelge von Israel-Begeisterung, aber ich bin ja hier, um das Wort Gottes zu predigen und das sagt uns eindeutige Dinge dazu. Und ich kann vielleicht dann auch dich heute gewinnen, der du auch so ein bisschen sagst, naja, muss man denn hier das so alles so dekorieren mit den Fahnen, ja? Um dein Herz ein wenig darauf auszurichten. So war das auch für mich ein guter Hinweis, mich mit dem Thema Israel heute Morgen zu beschäftigen. Ich möchte uns dabei darauf bringen, dass du dich selbst heute Morgen prüfst, bitte. Wo stehe ich? Ist mir Israel gleichgültig? Steht das gar nicht auf meinem Gebetskalender? Dann möchte ich sagen, korrigiere. Oder vergötterst du Israel? Dann muss ich sagen, nee, Gott ist ein anderer. Aber mit Israel schreibt er Geschichte. Auch eine Korrektur. Und ich möchte gleich festhalten, wir sollen Gott lieben. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Israel lieben. Gott sowieso. Israel lieben. Und segnen. Und das sollen wir, das ist ganz wichtig, nicht, weil sie etwas tun. Das mag was Gutes sein, was wir für gut heißen oder auch für schlecht heißen. Das ist auch wie mit anderen Menschen. Wir sollen jeden Menschen lieben. Nicht, weil er etwas tut, sondern weil er ist. Und wir sollen auch Israel lieben, weil Israel ist und weil Israel von Gott erwählt ist als sein Volk schon im alten Bund. Wir haben das ja hier mit dem Zug gesehen. Ich dachte, das wäre mein Mikro. Haben das ja schon mit dem Zug gesehen, der Israel als ersten und die Ekklesia, die Kirche als zweiten Wagen hat hier bei diesen Bildern. Wir hatten mal einen Referenten zum Thema Israel da, der ein Seminar hielt, der heißt Horst Krüger. Und der hatte eine ganze Zeit lang so, ja, Israel, okay, ne, aber das war's. Er wurde dann zum Israel, Liebhaber ist das falsche Wort, aber er erzählte dann, und das fand ich so glaubwürdig, er sagte mir, also ich bin nicht für Israel so interessiert und setze mich dafür ein und bin auch begeistert davon, wie Gott mit Israel Geschichte treibt, weil die so tolle Politik machen oder so außergewöhnlich gut als Menschen sind. Gucken wir nur das Alte Testament rein, werden wir ja eines Besseren belehrt. Und er sagt, auch wenn ich so als Deutscher, so war das damals zumindest, nach Israel gehe, na, da werde ich auch schon besonders gefilzt. Also so, dass ich als Deutscher eine besondere Liebe für das Land haben sollte, weil sie mich besonders willkommen heißen. Nicht der Fall. Ja, haben wir ja auch unseren Anteil als Deutsche, wenn ich das mal so kollektiv sage, wirklich beigetragen dazu. Aber es muss einen anderen Grund geben, dass wir uns fokussieren auf dieses Volk. Es ist berufen im Alten Bund. Im Alten Testament schon. Es ist zwar fehlerhaft wie du und ich, aber es ist auch genauso erlösungsbedürftig wie wir. Und es ist ein Zeitmesser und ein Beweis für Gottes Wirken hier auf dieser Erde. Denn Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist nicht irgendwo da, so im luftleeren Raum, so ein esoterischer Schwupp, da ist er hier vielleicht in der Wolke oder dann dort, sondern der schreibt Geschichte. Leibhaftige Geschichte, die sich auch äußert in dem, was wir hier sehen, ja, in Shalom, sich äußert in den Bildern, die wir auch sehen. Hier, da schreibt er und hat er Geschichte geschrieben. Und wir wollen mal einen Blick werfen auf einen der ersten Gründe, die es zu dem, dass das Volk Gottes einfach von Gott berufen ist, ist. Wir wollen uns drei Gründe anschauen, die es wirklich berechtigen, Israel in den Fokus zu nehmen. Erstens, wir sollen Gott segnen und lieben. Israel, Dankeschön. Ach, mit 47 fängt es langsam an. Ne? Muss nicht bei euch, nicht bei mir. Damit wir gesegnet werden. Gehen wir mal in 1. Mose und hier haben wir einen Blick auf Haran, wo er loszog, wo er dieses hier empfing. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen. Wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen, alle Sippen der Erde. Das ist Gottes Entscheidung gewesen. Bis zum 11. Kapitel vom ersten Buch der Bibel wird die ganze Welt in den Fokus genommen. Ja? Turmbau zu Babel, Noah, ne? Sintflut und dann baut sich ja wieder die Menschheitsgeschichte auf. Aber da beginnt es im 12. Kapitel vom 1. Buch Mose, dass Gott die Entscheidung trifft und kundtut dem Abraham hier in Haran: Geh aus, ich erwähle dich als das Volk, mit dem ich Geschichte, auch territoriale Geschichte schreiben will. Und er entscheidet Gott, ja, wer von uns will mit Gott ins Gericht gehen oder rechten oder sagen, warum hast du das so und so gemacht? Manche Fragen habe ich auch. Aber wir dürfen darin stehen bleiben und müssen auch zu sagen, Gott ist Gott und er entscheidet und er hat entschieden und darin dürfen wir ruhen, sollen wir Frieden haben und unser Herz darauf ausrichten, dass er Abraham erwählt hat und damit dann im Weiteren das Volk Israel. Und das allein sollte uns schon Respekt einflößen vor dieser Entscheidung, die Gott getan hat. Und im Weiteren sagt er, dass die, die dieses Volk segnen, gesegnet werden. Wer von euch will maximalen Segen? Danke. Da oben auch wer? Gut. Ihr Lieben, und das sage ich jetzt auch zu mir selbst, das ist eine Predigt für mich, dann sollen und müssen wir Israel segnen. Das ist Gottes Entscheidung. Segnen wir Israel? Wie segnen wir denn? Wir segnen, so wie wir den, oder wie der Jonathan hier ja von uns allen mit, die wir gebetet haben, und Rolf hat sich als Sprecher gemacht, gesegnet haben. Erstmal sind es unsere Gedanken, die wir ausrichten und sagen, ich wünsche diesem Kind Gutes. Ich wünsche ihm Gutes. Oh, und wenn wir mal jemanden so richtig nicht mögen, ist das schon eine Herausforderung. Ja? Aber dann entscheide ich, ich wünsche ihm Gutes. Und dann als nächstes spreche ich das auch aus. Gottes Wort ist schöpferisches Wort. Im Alten Testament, in der Schöpfungsgeschichte, durch das, was er gesprochen hat, hat er geschaffen. Und Gott stellt sich auch zu den Worten, die wir sagen. Und so wie der Segen ausgesprochen wurde über eurem Jonathan, der Segen des Schutzes, des Geleitens, des Bewahrens, so ist das, das, was kommt nach dem, was gedacht, wo ausgerichtet wird, denn Gott kennt ja schon unsere Gedanken, ausgesprochen wird, wir sollen es segnen, also auch mündlich, das Volk Israel. Und ihm Gutes tun, auch das gehört dazu, zu segnen. Und ich denke, da gibt es in Deutschland noch sicherlich und leider genügend davon, die sich manches aus dem Dritten Reich zurückwünschen. Gerade hörte ich von meiner Schwiegermutter, die im Odenwald wohnt, dass ja, gibt es ja in Michelstadt ein israelisches Geschäft. Und da stand auch vor wohl nicht so langer Zeit ein ganz schick gekleideter Mann, ging zu der Dame, die dieses Israel-Geschäft dort in Michelstadt leitet. Michelstadt ist ja auch so ein Höhepunkt der Juden in Deutschland gewesen, so ein besonderer Ort mit einem Rabbi da, wo sie ihre Steine auf das Grab drauflegen. In Worms gibt es das auch, wo sie besonderen Bezug zu einem Gelehrten nehmen und ihn im Grunde auch über ihn Gott bitten, ne, etwas, ein Wunder zu tun. So, und dann kam dieser Mann und sagte, also wir hätten euch doch damals alle mit vergasen sollen. Ihr Lieben, und wenn so etwas uns begegnet, dann ist das schon mal ein wichtiger Schritt, den wir tun und sagen, du oder sie, Gott hat das Volk erwählt. Gott, wissen Sie, was Sie da sagen? Was das bedeutet? Gott sagt hier, verflucht, Verfluchung ist das Ergebnis. Also wir sollen nicht gutheißen, was Gott Sünde nennt, auch im Volk Israel nicht, aber wir sollen uns bewusst zu diesem Volk stellen, dass unser Auftrag, wenn wir gesegnet werden wollen, ansonsten ist die Konsequenz hier sehr krass. Und das ist keine Entscheidung gegen ein anderes Volk. Ich bin damit nicht gegen die Syrer, gegen die Araber, gegen irgendwen anders, auch nicht gegen die Deutschen. Aber ich entscheide mich bewusst, dieses Volk zu segnen, ihm Gutes zu wünschen, weil Gott es erwählt hat und ihm auch Gutes zu tun. Kommen wir zum Zweiten. Warum wir Israel segnen sollen. Hier sehen wir die Synagoge in Beröa, zumindest soll sie dort gestanden haben, wo Paulus mit seinen Mitstreitern ja nach Thessalonich hinging und wo es heißt, sie prüften, ob es sich so verhielte und nahmen das Wort von Christus bereitwillig auf. Das Gebäude haben sie dann dort hingestellt. Ich möchte das so als ein Beispiel nehmen dafür, damit sie zum Glauben kommen, die Israelis. Errettung. Dann nehme ich mal den Juden Paulus, der uns das im Römerbrief sagt. Im 9. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Ich sage in Christus die Wahrheit. Ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Hier sehen wir jetzt einen, der brennt für sein Volk Israel. Voll Trauer bin ich. Unablässiger Schmerz macht mir das Herz schwer. Ja, ich wünschte, selber verflucht, das haben wir wieder hier, und von Christus getrennt zu sein, anstelle meiner Brüder, die zum gleichen Volk gehören. Die Israeliten sind, die das Recht der Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und die Gaben des Gesetzes und die Gottesdienstordnung und die Verheißungen haben, die die Väter haben und aus deren Mitte seiner irdischen Herkunft nach der Christus stammt. Gott, der über allem waltet, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das ist dieser Mittelteil im Römerbrief. Erst kommt ja Theorie, theologische Grundlage, Christus, wie ist das neues Leben? Dann drei Kapitel, nur Bezug auf sein Volk Israel und Gottes Geschichte mit ihm. Und danach geht es dann ab Kapitel 12 in die Praxis. Das ist unser Missionsbefehl, der auch Israel gilt. Was wir selber erlebt haben, wie wir zu Christus gekommen sind, was Paulus erlebt hat, der erlebt hat, dass alles, was er vorher für wichtig hielt, Dreck war, im Verhältnis dazu, dass er Christus, Jesus Christus gewonnen hat. Das wünscht er auch seinen Landsleuten, den Juden, den Israeliten, dass sie neue Menschen werden, dass Christus in ihnen ist. Und er schließt und sagt, momentan sind sie von Christus getrennt. Aber wir dürfen und sollen auch da den Auftrag wahrnehmen, dass sie mit Christus, ihrem Messias, verbunden werden. Jesus sagt ganz klar zu seinen Landsleuten, ihr beruft euch auf Abraham. Ach Gott, könnte aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Ja? Dass ihr nur zu Abraham vom Namen her gehört, das bringt euch nichts. Sondern zu mir müsst ihr gehören, der ja selbst Jude ist, zugleich Sohn Gottes. Wir haben ja eine Verbindung, die einerseits als Christen auch, wie Rainer du schon gesagt hast, eng verbunden ist mit Israel, aber auch belastet. Und es wäre schön, wenn unsere Verbindung so, ich sag mal, entspannt ist, wie in der zweiten Geschichte aus diesem Buch, die ich euch vorlesen möchte. Bei einem Besuch des galizischen Statthalters Graf Pininski in Stanislaus erschienen am Bahnhof eine Abordnung der katholischen Konfession, eine Abordnung der evangelischen Konfession und als letzte eine der jüdischen Gemeinde. Die jüdische Gruppe mit ihrer prunkvollen Tora-Rolle wurde dem Statthalter zum Schluss vorgestellt. Einige Zeit später trafen der Bürgermeister und der Rabbi zusammen und sprachen auch über die Feierlichkeiten der Stadt. Besorgt fragte der Bürgermeister den Rabbi, ob sich die Juden etwa gekränkt fühlten, da ihre Abordnung als letzte vorgestellt wurde. »Wie sollten wir uns beleidigt fühlen?«, fragte Rabbi Leib Horowitz. Ist doch die jüdische Religion die Mutter der christlichen Religionen und gewöhnlich geht ja die Mutter hinter ihren Kindern. Kommen wir damit zu Römer 11, Vers 11 bis 24. Der dritte Grund, der uns dazu führen soll, dass wir Israel segnen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Genauer ausgeführt auch in dem Zug, den wir gesehen haben und in dem, was ich hier lese, was mit diesem Olivenbaum zu tun hat, der im Garten Gethsemane steht
Und das ist ein Ölbaum. Ich habe nochmal geschaut, Ölbaum findet man so nicht. Ölbaum ist Olivenbaum, da kommt ja das Olivenöl her. Das war das Öl der Juden oder in Israel dort. Und ich lese mal von diesen Versen, die Verse 11 und 12, 17 und 18, 22 bis 24. Da heißt es: Ich frage nun, sagt Paulus, sind sie, also die Juden, etwa gestrauchelt, damit sie zu Boden fallen? Im Gegenteil, durch ihren Fehltritt kommt das Heil zu den Völkern. Das sollte sie, also die Israelis, eifersüchtig machen. Wenn aber schon ihr Fehltritt, die Wende und ihr Versagen die Völker reich gemacht hat, welchen Reichtum wird dann erst ihre Vollendung bringen? Vers 17, wenn nun einige von den Zweigen aus diesem Ölbaum herausgebrochen wurden und du als Trieb vom wilden Ölbaum dort eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der fettspendenden Wurzel des Ölbaums, dann, das spricht er zu den Nichtjuden, dann erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du dich aber über sie erheben willst, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und ab Vers 22, bedenke doch die Güte und die Strenge Gottes gegenüber denen, die gefallen sind, Strenge, dir gegenüber aber die Güte Gottes. Sofern du der Güte treu bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber werden, wenn sie nicht im Unglauben verharren, wieder eingepfropft werden. Gott hat ja die Macht, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, dem du von Natur aus zugehörst, herausgeschnitten, also es geht um die Nichtjuden hier unter uns, und gegen die Natur, dem edlen Ölbaum, eingepfropft wurdest, dann werden diese ursprünglichen Zweige, also die Juden, dem eigenen Ölbaum erst recht wieder eingepfropft werden. Ihr Lieben, hier ist es wieder notiert. Gott hat ja die Macht, sie wieder einzupfropfen, wenn sie nicht im Unglauben verharren. Jesus Christus ist das Zentrum. Und es ist der Glaube, nicht die Werke, der Zugang zu Gott. Für Christen aus den nichtjüdischen Völkern, das sind ja alle anderen außer die Juden, die Heiden, und auch für die Juden. Paulus kennt da keine Ausnahme von diesem Grundsatz. Aber zuerst wurde Israel berufen. Und zuerst hat Israel seine Jünger auch zu den Juden geschickt. Die 12 Jünger, die kriegen bewusst den Auftrag von Jesus, geht zuerst zu eurem Volk, zum Volk der Juden, nicht zu den anderen. Und es ist hier eine besondere Verheißung verbunden, wenn wir dann Vers 12 lesen, was für ein Reichtum wird erst sein, wenn die Juden auch zur Vollendung kommen. Was ist diese Vollendung der Juden? Darüber kann man nachdenken. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich ist die Vollendung der Juden aus biblischer Perspektive, werden sie, wenn Jesus wiederkommt, mit Jerusalem als Zentrum wieder eine besondere Rolle hier auf dieser Erde spielen, bevor der neue Himmel, die neue Erde beginnt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir, ich darf dankbar sein, weiß ich nicht, wenn du Jude bist, gilt das ja für dich, ne? Anders. Dankbar sein, dass ich mit hinzugenommen bin zu diesem Ölbaum, den Paulus uns hier bildhaft vor Augen stellt, dass ich mit eingepfropft sein darf in die Heilsgeschichte Gottes, die er mit den Juden, mit den Israeliten begonnen hat, als seinem Volk, aus dem auch Jesus stammt. Und da hat er jeden mit hinzugenommen. Es gibt ein Volk, wo die Juden besonders im Clinch waren damals. Das sind die Samariter. Das war so ein Mischvolk. Und ein Volk, das einem besonders nahe steht, dem ist man ja auch häufig besonders kritisch gesinnt. Ja? Denn man hat zwar Gemeinsamkeiten, aber man kann sich herzhaft streiten über die kleinen Unterschiede oder vielleicht auch großen Unterschiede, je nachdem, wie man es empfindet. Die Samariter sind ja ein Mischvolk, halb Juden, halb aus dem assyrischen Großreich damals wieder zurück nach Israel geholt. So, das heißt, da gibt es eine Vermischung und die Samariter, die spielen eine besondere Rolle, vielleicht weil wir daran lernen sollen, auch die ärgsten Feinde zu lieben. Und im Johannesevangelium, im 4. Kapitel hier, sehen wir den Platz, wo der Brunnen von Jakob gestanden haben soll. In Israel, in Johannes im 4. Kapitel, lesen wir von der Begegnung von Jesus mit einer solchen Frau aus dem für Juden verhassten Volk der Samariter und umgekehrt. Und in Johannes 4, Vers 21 bis 26 lesen wir mitten hinein auch einen ganz entscheidenden Satz. Jesus sagt zu der Frau: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, da ihr Samariter weder auf diesem Berg, hier oberhalb dieses Brunnens, noch in Jerusalem zum Vater beten werdet. Also er gesteht ihnen zu, dass sie zu dem richtigen Gott beten. Ihr betet zu dem, was ihr trotzdem nicht kennt. Wir beten zu dem, was wir wirklich kennen. Ich habe das eingefügt, wirklich. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, in der die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gott ist Geist, und die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten. Die Frau sagt zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, den man den Gesalbten nennt. Wenn jener kommt, wird er uns alles kundtun. Jesus sagt zu ihr: Ich bin es. Ich, der mit dir spricht. Und diese Aussage hat ihn später ans Kreuz gebracht, gegenüber seinen Landsleuten. Die sagten: Das darf keiner sagen. Ich bin es, der Messias. Nicht so einer wie Jesus, sagten einige Juden damals, nicht alle. Und es kamen ja dann auch mehr und mehr zum Glauben. Das Heil, die Rettung kommt durch das Volk der Juden. Das darf uns dankbar machen. Gott gegenüber, und soll uns zum Segnen, zum Gutes denken, aussprechen und tun, diesem Volk gegenüber anleiten. Und da darf niemand, der sich zu Christus bekennt, herausnehmen und sagen: Für mich nicht so wichtig. Und Gott ruft die Juden und auch die Nichtjuden, nicht abhängig von einem Ort zu beten, sondern er sagt: In Geist und in Wahrheit, im Heiligen Geist und in der Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich möchte uns noch eine dritte Geschichte vorlesen aus diesem Buch voller Witz und Weisheit von Axel Kühner. Zusammengetragen hat er diese Anekdoten. Es ist ein eiskalter Wintertag, als zwei alte Juden durch Warschau gehen. In ihren dünnen, abgerissenen Mänteln sind sie bis auf die Knochen durchgefroren. Da flüchten sie in eine katholische Kirche, um sich ein wenig aufzuwärmen. Dort findet gerade ein festlicher Gottesdienst statt, in dem eine Schar von Novizinnen ihr Ordensgelübde ablegt. Die wie Bräute ganz in Weiß gekleideten Frauen werden nun gleichsam mit Christus vermählt. Verwandte, Freunde und Gemeinde folgen ergriffen dem heiligen Ritus. Irgendwann bemerkt man die beiden ärmlich gekleideten Juden, die in der letzten Bank Platz gefunden haben. Ein Priester kommt auf sie zu: Verzeihung, meine Herren, darf ich fragen, was sie hierher geführt hat? Sie dürfen, meint einer der beiden Juden. Wir sind von der Familie des Bräutigams. Jesus hat so schöne Bildgeschichten erzählt. Ich vermute mal, eine von den drei Geschichten wird euch bestimmt mehr hängen bleiben, als was ich sonst gesagt habe. Deswegen fasse ich noch einmal zusammen. Warum wir Israel segnen sollen. Noch einmal. Wir sollen das Volk Gottes lieben. Nicht, weil sie das und jenes tun, was wir so und so einstufen wollen oder wo andere uns sagen: Wie kannst du für Israel dein Herz haben? Schau doch mal, was sie da oder dort machen. Sondern wir lieben sie, weil sie sind von Gott erwähltes Volk des alten Bundes, das auch heute für Jesus und für Jesus gewonnen werden soll und was wieder eine besondere Rolle spielen wird nach der biblischen Prophetie. Es hat Verheißung für uns, dass wir Israel segnen, weil wenn wir Israel segnen, werden auch wir gesegnet. Welch Segen geht verloren, wenn wir das nicht tun? Wir sollen Israel segnen, weil wir uns Errettung auch für sie wünschen, dass sie zu Jesus finden, so wie Paulus sich das gewünscht hat als Jude. Und wir sollen sie segnen, weil wir dankbar sein dürfen. Dankbar, dass Gott uns als wilde Zweige mit hineingenommen hat, in den Ölbaum hineingepfropft hat, indem wir bleiben durch den Glauben an den Juden und Messias Jesus Christus. Wir werden zum späteren Zeitpunkt noch beten in den Fürbitten und so übergebe ich wieder an dich.